In der aktuellen Folge von Der Audiobeweis begrüßen wir den Kapitän von Austria Klagenfurt. Wir sprechen mit Thorsten Maarer über seine rote Karte gegen den SK Rapid, den VAR im Allgemeinen. Wie schwierig wird die Umbauphase der Kärntner? Was sind die Ziele in dieser Saison? Und möchte Thorsten Maarer irgendwann noch einmal in Mattersburg Fußball spielen?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 229.
Ja, gerade einmal zwei Runden ist die frische Bundesliga-Saison in Österreich alt und schon gibt es erneut reichlich Diskussionen über den VAR. Wir begrüßen heute einen Spieler von Austria Klagenfurt, den das unter Anführungszeichen leider direkt betrifft und mit dem wir aber trotzdem über viele weitere interessante Themen sprechen werden. So viel ist sicher. Herzlich willkommen, Thorsten Maarer. Vielen Dank gleich einmal an Sie fürs Zeitnehmen.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Ja, und auch heute wieder sicherlich meinungsstark vertreten bei unserem Podcast, Sky-Experte Alfred Tater. Grüß dich, Fredl.
Grüße euch.
Ja, und dazu ist auch wieder einmal Martin Konrad mit dabei. Martin,
sei mir gegrüßt. Ich freue mich auf eine, wie sagt man, hochinteressante Meinungsdiskussion.
Ja, gut zusammengefasst. Wir werden auf jeden Fall hier viele Meinungen vertreten, da bin ich mir sicher, Thorsten. Die Aufregung am vergangenen Sonntag war sehr groß, nicht nur bei Ihnen, sage ich ganz offen und ehrlich. Und Ihren Verein betrifft das natürlich auch. Was war passiert beim 1:1 Unentschieden gegen den SK Rapid? Sahen Sie ein paar Minuten nach Wiederbeginn, nach einem vermeintlichen Foulspiel am Furkan Dursun, zunächst einmal die gelbe Karte. Der Rapid-Stürmer lief dabei, aber wohlgemerkt seitlich weg in Richtung gegnerisches Tor. Danach meldete sich der VAR, Sebastian Gieshammer, bei Schiedsrichter Arnes Talic. So, der Unparteiische sah sich die Szene per Onfield Review noch einmal an und entschied dann zur Verwunderung vieler auf glatt rot für sie, weil es seiner Meinung dann auch die Verhinderung einer klaren und offensichtlichen Torgelegenheit war. Ich hoffe, das war jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer alles so nachvollziehbar, zumindest meine Ausführungen, was die Situation betrifft, mit ein paar Tagen Abstand. Wie schätzen Sie die gesamte Szene-Situation weiterhin ein nach der Partie bei uns im Interview bei Marko Stanković, haben Sie ja gemeint, also um ehrlich zu sein, ich bin sprachlos.
Ja, immer noch schwierig. wie gesagt, ich bin mir nicht einmal sicher, ob man da vorgehen muss in der Situation. Ich komme mit dem Oberkörper eigentlich ziemlich gut vor ihm rein. Wir geraten dann aneinander, gehen zu Boden beide. Ich habe mit vielen Leuten darüber geredet und das war kein einziger, der mir gesagt hat, er wird es genauso sehen wie der Schiedsrichter. Von dem her, ich bin immer noch ein bisschen verblüfft über die Situation. Wenn das der Maßstab für eine rote Karte ist, ich glaube, dann entwickelt man es in eine Richtung, in die man nicht gehen will.
Ja, und Sie sind, wie schon bereits erwähnt, nicht der Einzige, der diese Meinung vertritt. Robert Klaus zum Beispiel, der Cheftrainer des SK Rapid, hat bei uns im Interview dann auch gemeint, also für ihn ist es nicht einmal ein Foulspiel gewesen. So, jetzt gibt es ja dann nach jeder Bundesliga-Runde via offiziellem Statement den Rückblick des VAR und darin wurde dann am Dienstag angegeben, dass sich dieser korrekterweise gemeldet hat und der Ausschluss auch in weiterer Folge gerechtfertigt war. Wie viel größer ist dann Ihr Unmut bzw. auch Ihr Unverständnis, was diese offizielle Erklärung betrifft?
Es war eigentlich nicht viel anderes zu erwarten, denke ich, weil für das haben wir den VAR eingeführt und wenn dann zwei Schiedsrichter gemeinsam mit Videostudio zu dem Entscheid kommen, dann glaube ich nicht, dass sie sich danach hinstellen und sagen, unsere Schiedsrichter haben das falsch bewertet. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen ein Geständnis in einer Richtung, die sie nicht gehen wollen.
Gut, aber es passiert ja immer wieder, Alfred, dass der VAR sich fälschlicherweise meldet. Wie beurteilst du dann dieses offizielle Statement auch? Also jetzt im Nachgang könnte man fast sagen, das schadet ja dann doch dem VAR. Auch in der Wahrnehmung, weil alle sagen, auch Thorsten Maarer hat sich mit Spielern, Vereinsverantwortlichen unterhalten. Welche Meinung vertrittst du? Was für dich überhaupt ein Foulspiel? Ist das rot? Weiß ich nicht, vielleicht siehst du es anders, Alfred.
Nein, ich bin der Auffassung, wie praktisch alle, die im Fußball kurz oder auch lange dabei sind, dass man maximal ein Foulspiel, selbst bei gutem Willen kann man die gelbe Karte noch die ja auch gezückt wurde zu diesem Foulspiel, vielleicht akzeptieren, aber selbst die ist übertrieben. Ich möchte diese Szene noch einmal aufarbeiten, weil nämlich der VAR in seiner Aussendung geschrieben hat, dass ein großer Raum hinter Thorsten Maurer war, Richtung Tor sozusagen, wo also ein freier Raum war und da hätte der Spieler hineinspringen können und sozusagen auf das Tor ziehen. Ich habe mir angesehen, wohin der Ball gegangen ist, den sich der Spieler vorbeigeschoben hat beim Thorsten. Und der Ball ist dann gegangen Richtung, ja, sagen wir, Grundlinie, also Torlinie, aber weg von dieser, von der ersten Stange mehr oder weniger. So, jetzt frage ich mich Folgendes: Wäre dieser Ball parallel zur Tor-Out-Linie ins Out, sozusagen in die Richtung Out gegangen, also hätte der Spieler den Ball sozusagen rechts weggespielt, dann erschließt sich mir gar nicht mehr, ob er hier überhaupt eine Torchance hätte, weil wenn der Ball Richtung Out-Linie geht, dann wäre das völlig lächerlich, weil wie soll er dann den Ball noch holen und von dort nach innen sprinten, wobei ein Mitspieler auch ja schon in dieser Bereichszone war von Thorsten. Heißt also für mich, dieser Ball, der also rechts vorbeigespielt wurde, zwar nicht Richtung Outlinie, aber Richtung Grundlinie, da hätte der Spieler auch noch hinsprinten müssen und dann noch eine Kurve kriegen Richtung Tor. Also diese Aussendung, die der VAR macht mit dem offenen Raum, da fehlt der Ball. Offener Raum hin oder her, aber was soll das? Dann muss ich auch den Ball mit einbeziehen in die Bewertung. Und ich denke, dass der Spieler mit einem Sprint zwar den Ball noch erreicht hätte, aber dann hätte er wieder nach links weg müssen Richtung Tor. Also insgesamt, erstens vom VAR ein Witz, vom Schiedsrichter, dass er nicht die Eier hatte, dass er sagt, nein, das ist ein Blödsinn, das ist kein Torraub. Aber zweitens, was ist bitte mit dem Strafsenat? Welche Leute sitzen dort? Kennen sich die überhaupt im Fußball aus, dass sie sagen, na Moment einmal, für das geben wir keine Strafe. Aber ich habe genug Erfahrung mit dem Strafsenat über Jahre hinweg und ich kann euch sagen, naja.
Gut, ich bin ja auch hoffentlich bestens vorbereitet und habe mir diese Frage natürlich dann schon für Martin aufgehoben. Der Strafsenat hat dann Thorsten Maurer nach diesem Platzverweis für ein Spiel aus dem Verkehr gezogen, sprich gesperrt. Damit fehlt der Kapitän seiner Mannschaft im nächsten Duell dann in Klagenfurt gegen Meistersturm Graz. Jetzt abgesehen davon, dass viele sagen, das ist eine ungerechte Situation, auch für Thorsten Maurer und Austria Klagenfurt. Martin, warum konnte hier der Strafsenat nicht anders entscheiden?
Na, natürlich hätte er alles entscheiden können. Also, wo sind wir denn? Es ist eine Enttäuschung. Also, diese Entscheidung überhaupt, das Wochenende war leider auch aus schiedsrichter Sicht, auch wenn die das wahrscheinlich überhaupt nicht gerne hören, in vielerlei Hinsicht ein enttäuschendes Wochenende. Und da kann man tausendmal dann noch argumentieren mit 1500 verschiedenen Regeldingen. Es war in Wien enttäuschend, dass man erstmal sagt, dass ein angeschossener Ball plötzlich zu einem Spieler kein strafbares Abseits ist. Also wir alle hier haben Fußball gespielt auf unterschiedlichem Niveau, aber das war immer Abseits und warum muss es jetzt kein Abseits sein? Also wir sind natürlich für ein absichtlich bewusstes Spiel, dann ist es logisch, dann ist es eine neue Spielsituation. Aber ich kenne keinen Verteidiger, der absichtlich den Ball mit der Hand vom Gegenspieler spielt. Also absurd. Wir haben in Graz, das war Schiedsrichter Ebner, wir haben in Graz Weinberger, der mit der Vorteilsregel auf Kriegsfuß steht und dann teilweise nicht zum ersten Mal das Spiel insgesamt sehr eigenartig liest. Und wir haben in Klagenfurt diese Entscheidung gehabt bei Thorsten Maurer mit aus meiner Sicht verschiedenen Aspekten. Ich brauche das nicht alles wiederholen. Wir haben auch den Aspekt, dass mit Dalic ein Schiedsrichter ist, der sein 13. Bundesligaspiel hat und mit Gieshammer natürlich für viele Österreichs Nummer 1, möglicherweise ein zukünftiger Champions-League-Schiedsrichter, der als Videoschiedsrichter arbeitet, wobei man sagen muss, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, sieht man eben auch in dem Fall. Und möglicherweise hat sich Dalic auch von seinem erfahreneren Kollegen da ganz einfach beeinflussen lassen, denn er selbst war ja weit davon entfernt, eine rote Karte zu gehen. So, zweitens, Strafsenat, Entschuldigung, bei jedem ordentlichen Gericht wird ein Angeklagter, der von der Staatsanwaltschaft angeklagt wird, dem der Prozess gemacht wird, freigesprochen, wenn man im Rahmen des Prozesses draufkommt, dass er unschuldig ist. Wo kommen wir denn da hin? Wie kann er denn trotzdem noch bestrafen? Nur im Fußball gelten eigene Regeln, weil immer ein Spiel Sperre ist. Also absurd wäre hier die Möglichkeit gewesen, auch das, was der Strafsenat ein Zeichen setzt, wenn schon das österreichische Schiedsrichterwesen, das ja dem ÖFB gehört, der Strafsenat hingegen der Bundesliga, also das sind auch zwei unterschiedliche Zugänge, wenn man hier also auch unterschiedlich entschieden hätte. Und zu guter Letzt, zu schlechter Letzt, jetzt, Thorsten Maurer hat es, glaube ich, gesagt, oder was geht, der Barkut, der Maurer ist gesperrt und der Schiedsrichter Gieshammer pfeift am Samstag GRK gegen Blau-Weiß-Linz. Arnes Dalic pfeift in der zweiten Liga und auch die übrigen Schiedsrichter die ich dort erwähnt habe, sind am kommenden Wochenende im Einsatz. Ich weiß schon, die sind schon in der Woche davor eingeteilt worden und trotzdem macht es keinen schlanken Fuß und ist sehr bedauerlich.
Absolut, denke ich, ist sehr gut aufgearbeitet worden, das Ganze. Thorsten, vergangene Saison gab es für die Klagenfurter wohlgemerkt. Ich denke, Sie wissen jetzt, wie viel Platzverweise?
Ich glaube, wir haben keinen gehabt letztes Jahr, oder?
Das ist völlig richtig, keinen einzigen Platzverweis. In der Spielzeit 21-22 nach dem Aufstieg sah das ja noch ein wenig anders aus, sage ich jetzt vorsichtig. Da gab es insgesamt 13 Ausschlüsse. Jetzt haben wir sehr lang zu Beginn dieses Podcasts schon über den VAR das Thema gesprochen. Wie allgemein gesehen, nervt Sie das? Was gehört alles verbessert, Ihrer Meinung nach?
Ich dachte, es wird schon natürlich deutlich fairer dadurch, aber gerade bei Abseitssituationen oder Situationen, die jetzt übersehen werden. Ich bin verwundert, wie viele Streitthemen trotz Videobeweis immer noch vorliegen. Jetzt, wenn wir wieder auf meine Situation zurückkommen, ich denke, da sitzt jeder Zuschauer daheim und geht mit einem Fragezeichen ins Bett am Abend, weil die Situation einfach überhaupt nicht so gesehen hat, wie es unsere Schiedsrichter tun. Und ja, man kann eh nur sagen, Gott sei Dank passiert das in so einem kleinen Land wie Österreich, weil ich mag gar nicht wissen, wenn bei der EM in einem Viertelfinale so eine Entscheidung getroffen wird, was dann los wäre.
Ja, jetzt ist aber leider auch in der Premier League der eine oder andere Fehler passiert. Ist dann
doch
ein
Euro.
Ja, natürlich, passiert immer wieder. Weiß nicht, Alfred, Thema VAR, weil ich jetzt gesagt habe, wie sehr nervt dieses Thema. Was gehört deiner Meinung nach da alles verbessert? Zumindest wäre mal der Schritt gewesen, in diesem offiziellen Statement zu sagen, das war keine rote Karte.
Ja, ich glaube, wir haben schon bei vielen Gelegenheiten gesagt, was der VAR eigentlich für eine Verstärkung wäre für einen Schiedsrichter, speziell was die Abseitslinien-Sachen betrifft. Ja. Wobei, da habe ich auch gestern ein Spiel gesehen in Twente, da ist oft die Situation 10, 15 Sekunden weitergelaufen und dann wurde erst abseits gepfiffen und das haben auch die Zuschauer eigentlich, das hat die Zuschauer mörderisch geärgert. Also ich weiß nicht, ob man da nicht auch hier ein wenig beschleunigen sollte das Ganze, weil die Leute vom Computer können das sehr schnell sehen und dann an die Assistenten weitergeben oder an den Schiedsrichter. Also da ist viel zu viel Nachlauf bei manchen Situationen und das nervt einfach. Also Tatsachenentscheidungen ja, aber solche wie in diesem Fall, wo es um eine Bemessungsgrundlage geht, ich glaube, der Schiedsrichter hat das eh richtig gesehen, gelbe Karte, Fragezeichen, aber dann noch ihn da hinauszuholen, das finde ich völlig übertrieben. In Summe muss ich sagen, glaube ich, dass die Einführung des VAR auch einen anderen Aspekt darstellt, einen anderen Aspekt hat, nämlich wenn wir bedenken, wie hoch mittlerweile die Gehälter sind in den höchsten Ligen oder Champions League, was da für Spieler spielen, was die alle verdienen, aber dann müssen Schiedsrichter in Österreich, glaube ich, kriegen die für ein Spiel 1.300 Euro oder Martin, korrigiere mich, wenn das zu viel ist. Das heißt, insgesamt, glaube ich, wollte man mit diesem Einführung des VAR auch zusätzlich das Schiedsrichterwesen fördern, indem auch einfach diese Schiedsrichter, die eben einen Bewerb pfeifen, wo eben viel Geld es geht, und sie sind eigentlich die armen Mutschkerl in diesem Zusammenhang, dass man denen auch einmal zu mehr Geld verhilft. Da wäre es aber gescheiter, die Schiedsrichter insgesamt besser zu entlohnen und das andere, wie ich schon gesagt habe, zu reduzieren auf Dinge, die der VAR wirklich festmachen kann.
Ja, wobei, das ist vielleicht ein Seitenaspekt. Fakt ist natürlich, man wollte den Videoschiedsrichter einführen, weil den die meisten Ligen eingeführt haben. Gibt aber ein gutes Beispiel. Schweden hat nicht den Videoschiedsrichter und mit Nyberg einen Champions League und auch einen Europameisterschaftsschiedsrichter. Also es ist keine zwingende Voraussetzung offensichtlich, dass man einen Videoschiedsrichter in der eigenen Liga hat, um auch international eingesetzt zu werden auf allerhöchstem Niveau. Zum einen, zum anderen, Videoschiedsrichter, der Thorsten hat es jetzt angesprochen, hat vielleicht auch noch eine weitere Meinung dazu. Ich höre es mittlerweile von vielen Vereinen, nicht nur Spielern, sondern auch Verantwortlichen, dass die Kritik enorm zunimmt. Es gibt positive Beispiele natürlich, die der Videoschiedsrichter hat, aber sehr oft eben höre ich diese Kritik mittlerweile von verschiedenen Vereinen und zuletzt hat er auch bei Talk und Tore am Sonntag im vergangenen Dietmar Rinkler den Videoschiedsrichter auch heftig kritisiert. Er ist außerdem einer von 5 Aufsichtsräten der Fußball-Bundesliga. Also möglicherweise gibt es da auch bald eine Diskussion, wie wird der Videoschiedsrichter weiterhin eingesetzt. Ein Fakt ist, der kostet Geld und wird von den Vereinen bezahlt. Und wenn mehr Vereine und mehr der Meinung sind, er ist nicht unumstößlich, dann weiß ich nicht, ob zumindest die Diskussion einmal in Gang gesetzt wird. Ende
oder Endergebnis natürlich dann offen.
Ja, bleibt interessant, wie es da weitergeht.
Ja, kannst du dir vorstellen, wieder ohne Videoschiedsrichter ein Spiel zu absolvieren?
Ja, natürlich hat er vorher auch funktioniert. Wie gesagt, wenn er gut funktioniert und wenn das Ganze, wenn es gut funktioniert, dann ist es sicher eine Bereicherung, weil es das ganze Spiel fairer macht. Aber ja, jetzt haben wir es schon einige Jahre und es funktioniert immer noch nicht einwandfrei.
Ja, und jetzt haben wir kommt ja noch, entschuldige Otto, kommt
na, gerne.
Noch eine Menge. Auch diese Fragestellung, die ja die Schiedsrichter selber nicht mehr managen können. Abseits, strafbares Abseits etc. etc. Also das ist ja auch von den internationalen, von den Schiedsrichterwesen, die die Regeln aufstellen, ja auch ein Drama. Also was wir Woche für Woche sehen, ist ja immer wieder mit diesem Handspiel gibt es problematischen Zugang für die Schiedsrichter. Also es ist nicht nur das Schiedsrichterwesen, weil sie exekutieren ja nur das Regelwerk. Es ist auch das Regelwerk selber problematisch. Und da sehe ich einfach überhaupt keinen Fortschritt dort, ehrlich.
Ja, sehr schade.
Änderungen in den vergangenen Jahren waren gut, aber das Handspiel, das ist nach wie vor etwas, was mich auf die Palme bringt.
Ja, Alfred, das werden wir hier leider nicht mehr klären können. Wir haben es schon einige Male probiert. Was mich noch interessieren würde, ganz skurrile Szene an und für sich oder beziehungsweise Situation. Ihr ehemaliger Mitspieler, Innenverteidiger Nicolas Wimmer, der war ja eine Zeit lang bei Austria Klagenfurt an der Seite von Ihnen, Thorsten Mara, der hat auch rot gesehen beim Spiel.
Wie er sich gedacht, wenn der Thorsten ausgeschlossen wird, muss er ausgeschlossen.
Ja, danke, Martin, dass du jetzt die Frage vorwegnimmst. Haben Sie mit ihm Kontakt gehabt? Oder beziehungsweise
ich habe ihm geschrieben, ja. Ich habe mich gemeldet bei ihm nach dem Spiel und habe gefragt, ob wir was machen wollen nächstes Wochenende.
Das heißt, sozusagen die Freizeit gemeinsam verbringen, weil auf dem Platz geht das ohnehin nicht mehr.
Naja, ich bin im Stadion, wir spielen daheim und der Nico, denke ich, wird in Kärnten sein, weil die fahren nach Vorarlberg.
Ja, genau.
Von dem her, ja, ich bin ja trotzdem im Stadion.
Ja, und haben Sie sich da auch ausgetauscht, was den Ausgleichstreffer, Martin hat es ja schon erwähnt, Handspiel, Baumgartner, zielgerichtet, wie auch immer, Gruber steht vorne, der Treffer zählt, Stefan Ebner geht raus, On-Field-Review. Also auch für uns Journalisten bzw. Kommentatoren kaum durchsichtig, beziehungsweise wir konnten selbst nicht jetzt wirklich wissen, was der Sache ist. Welcher Austausch gab es da mit Nicolas Wimmer oder beziehungsweise wie haben Sie das wahrgenommen?
Er hat mir nur kurz geschrieben, eben, dass da bei Ihnen auch ein paar strittige Szenen waren und ich habe es mir dann angeschaut. Ich verstehe auch nicht ganz die Situation, weil es müsste ja eine bewusste Handlung des Verteidigers sein, um dann sagen zu können, okay, ich lasse Vorteil laufen, es ist kein Abseits und da der Grubandi schießt den Ball ins Tor. Aber der kriegt den Ball vor 5 Metern an die Hand, weil vor ihm der Austria-Spieler ausweicht und also ich kenne keinen Verteidiger, der da eine bewusste Handbewegung macht in der Situation. Und ja, für mich wäre das klares Abseits gewesen.
Gut, dann sind wir auch, was diese Szene betrifft, denke ich, selber Meinung, beziehungsweise gleiche Meinung. Derzeit herrscht ja auch in Österreich eine wahre Hitzewelle, ist auch ein Thema, teilweise hat es weit über 30 Grad. Jetzt hat Jürgen Heil vom TSV Hartberg nach der Niederlage bei Sturm Graz anklingen lassen, dass es sowohl für die Spieler als auch für die Fans ja besser wäre, erst später die Begegnungen anzupfeifen. Gut, für diese Saison wird es dahingehend eher kompliziert, auch aufgrund natürlich der Planbarkeit von der Bundesliga und auch der TV-Anstalt, das ist kein Geheimnis. Aber ist es etwas, Thorsten, was Sie in Zukunft befürworten würden? Denn einem sind wir uns ja auch einig, das wird jetzt so bleiben, diese Temperaturen im Hochsommer.
Ja, ich bin Gott sei Dank nicht so temperaturempfindlich beim Sport, von dem her, mir ist das ziemlich egal, welche Uhrzeit das wir spielen. Ich denke, es wird größtenteils wegen den TV-Geschichten eingeteilt und dann, ja, andererseits könnte man es noch machen, wie es für die Fans am besten ist, zum Zuschauen zu kommen. Ich denke, wir sollten uns da richten, wie es am besten ist.
Genau, wollte ich sagen, das hat mit dem TV zu tun, weil ich sage einmal, Primetime wäre alles noch später besser eigentlich. Ne? Ja. Es geht auch um die Auswärtsfans, denen man natürlich auch noch die Heimreise gestatten möchte und wenn natürlich jedes Spiel, so wie in der Champions League um 9 Uhr morgens, dann ist es Mitternacht und dann ist es ein bisschen spät, wenn man da vielleicht dann noch 3-4 Stunden im Auto fahren muss. Also das sind mehrere Faktoren, die da zu berücksichtigen sind, aber Fakt ist, es wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich im Sommer nicht kälter werden, also insofern ist es sehr wohl ein Thema, weil da geht es ja auch um die Gesundheit und deswegen ist das sicherlich ein Thema, das dann auf alle Fälle auch einmal wahrscheinlich auf den Tisch kommen wird.
Ja, wenn es nicht jetzt schon auf den Tisch in Kürze kommen wird. Alfred, du warst lang genug im Trainergeschäft tätig, weißt vor allem, welche hohen Belastungen es da im Speziellen auch für die Spieler natürlich geht. Inwiefern werden diese Hitzephase in Zukunft noch ein Problem werden? Sind sie schon? Sollte in den kommenden Jahren die Anstoßzeit im Sommer dann deiner Meinung nach hinten verschoben werden?
Ja, aber das würde das Ganze nur partiell entschärfen, weil ja der Trainingsprozess dennoch stattfindet, auch im Hochsommer, teilweise um 17 Uhr oder 18 Uhr, und da ist es immer noch brütend heiß. Also du müsstest selbst, wenn du das berücksichtigst, auch die Trainingszeiten adaptieren, also früher am Morgen oder später am Abend. Das Ganze würde also einige Verschiebungen bewirken, aber natürlich ist ein Spiel, hat eine viel höhere Belastung, psychisch und körperlich, als jedes Training, und im Training kann ein Trainer dann sagen, so, es ist genug, weil zu heiß und etc. etc., aber ein Spiel kann er ja nicht unterbrechen oder abbrechen. Daher, ich denke schon, da bin ich bei Martin, die Hitzen werden auch in den nächsten Jahren sicher in einer ähnlichen Form sich wieder melden, und daher glaube ich auch, dass man die Anspielzeiten bei uns auch adaptieren könnte. Momentan bei Sky wird ja erst dann am Samstag um 19.30 Uhr das Hauptspiel angepfiffen. Genau. Also ich kann mir schon vorstellen, dass 19.30 Uhr auch für alle anderen Partien statt 17 Uhr dann eine mögliche Alternative wäre.
Ja, wie es Martin schon gesagt hat, liegt natürlich nicht nur an Sky, diese Anstoßzeiten. Aber Thorsten, ich glaube, bei Ihnen ist immer Training am Vormittag. Da ist es noch unter Anführungszeichen recht angenehm, oder? Wie war es heute?
Ja, wir haben um 9.30 Uhr trainiert. Das ist eigentlich noch sehr human von der Temperatur. Also
ja.
Vorbereitung war deutlich härter, wenn wir dann am Nachmittag die zweite Einheit hatten. Ja, wie gesagt, um 9.30 Uhr ist eigentlich okay.
Ja, deswegen so wie Alfred, früh aufstehen und dann laufen gehen oder Radfahren.
Ja, wenn Martin, ich Trainer werde, Training ist um 6 Uhr ab jetzt.
6 Uhr in der Früh. Also da wäre Thorsten mal, da wäre er nicht mehr zufrieden.
Heute, Thorsten, wie war denn das wieder? Alfred, dein kurzes.
Naja, Martin, das muss leider nach hinten verschoben werden, dieses Thema. Warum? Weil das ist so weit gefächert. Thorsten war nämlich damals gar nicht im Kader dabei. Es ist, unter Anführungszeichen, Alfred, darf ich das sagen?
Wir haben uns knapp verpasst.
Ja, eben, Martin, hast du nicht gut recherchiert, aber ich war Vereinsredakteur des SV Mattersburg. Es waren damals Rotler unter dir, Alfred, dann Luki Radot
gespielt. Meistorovic.
Und Thorsten war bei den Amateuren und hat dort mit Bartholomew, glaube ich, gespielt. Mit dem war sehr oft die Innenverteidigung.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr das war, aber ein Jahr war auf jeden Fall mit Bartholomew, ja, das stimmt.
Ja gut, aber dann bleiben wir gleich im Thema, Martin.
Ich wollte wissen, also das ist ja unglaublich.
Ich wollte ihn erst später auf diesen Fauxpas anreden, dass Alfred...
Aber das ist ja klar, warum die Zeit in Mattersburg nicht so lange gedauert hat. Was doch gefällt.
Ja, da gibt es noch andere Gründe. Jedenfalls, damals war der Thorsten in der zweiten Mannschaft und der Kader wurde ja auch von anderen schon zuvor zusammengestellt. Da hatte ich ja gar nicht mehr viele Möglichkeiten, meine Wünsche anzubringen, außer Markus Pink. Der ist damals dann von der Vienna zu Mattersburg gekommen, auf meine Intervention hin. Also Thorsten war mir ehrlich gesagt in dieser Phase noch gar kein Begriff, weil ich mich einfach mit dem Kader auseinandersetzen musste. Markus Kahner, der Co-Trainer, hat zwar immer wieder gesagt, du, bei der zweiten Mannschaft gibt es einen guten Verteidiger, bla bla bla, aber ich hatte nicht die Möglichkeit oder war vielleicht nicht disponiert genug, um mir das auch anzusehen. Tut mir leid, Thorsten, mit dir wäre ich heute immer noch am Ruder.
Das ist eine gewagte Aussage. Ja? Die Zeit
dann ist vom anderen. Ja, kein Problem. Dafür habe ich mein Studium noch fertig machen können, also dass er die zeitlich eigentlich alles gut zusammenpasst.
Also, ja, bleiben wir gleich mit dem
Alfred danken, dass der Thorsten wenigstens das Studium beendet hat. Das ist auch was Alfred.
Du hast sozusagen die Karriere von Thorsten Mara nach seiner Profizeit gesichert.
Dadurch, aber was hast du studiert?
Ich habe Wirtschaftsberatung an der FH in Wiener Neustadt studiert.
Bachelor gemacht, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, genau.
Ja, und bleiben wir gleich beim Thema des von Mattersburg, weil es so schön ist, beziehungsweise, ja gut, der Verein wurde neu gegründet. Sie wurden im Nachwuchs von Rapid ausgebildet, wechselten dann im Sommer 2008 zu den Mattersburg Amateuren. Ihr Debüt bei den Profis gaben sie dann erst im April 2014. Das war noch in der zweithöchsten Spielklasse unter, das war nämlich mein Punkt, Martin, weißt du vielleicht, unter wem Thorsten Mara sein Profidebüt gegeben hat? Dann bist du top vorbereitet, wenn du das weißt.
Sein Profi-Debüt?
Ja, das war noch in Liga 2 damals.
Ach so, weil ich wollte gerade sagen, in der Bundesliga.
Du weißt das, Alfred.
Ja, das sagst du.
Ja, bravo, Alfred. Ja.
Das ist der Nachfolger vom Alfred.
Nicht, das war gegen Kapfenberg, oder?
Das kann ja nur der Ivo gewesen sein.
Genau. Ja, dazwischen war aber noch interimsmäßig, glaube ich, Franz Lederer Trainer. Und dann übernahm Ivica Vasic im Winter. Und dann wäre meine Frage, warum hat es denn so lange gedauert, dass Sie Ihr Profidebüt gegeben haben, abgesehen von Alfred Tata und seinen Entscheidungen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin nach Mattersburg gekommen und schon mit dem Ziel, den Sprung über die zweite Mannschaft nach oben zu schaffen. War dann ein bis zwei Jahre, also ich war beim Bundesheer und dann noch so ein bis zwei Jahre, denke ich, habe ich nur Fußball gespielt bei der zweiten Mannschaft, habe da eigentlich investiert, habe dann so einmal die Woche oben mittrainiert. Und das war dann aber irgendwann auch vorbei und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich irgendwas anderes auch machen. Dann habe ich zum Studieren angefangen und genau in meinem letzten Jahr vom Studium, das war dann im 2014, habe ich einmal eben unter der Saison gespielt, weil es Personalnot gegeben hat. Ich glaube, das war gegen Kapfenberg, wenn ich mich nicht irre. Und dann im letzten Spiel ist er noch gegen den Abstieg gegangen beim damaligen Meister, die haben die Meisterfeier gehabt in Altach. Und ich habe eigentlich mein Praktikum gerade gemacht. Ich war arbeiten und habe dann einen Anruf gekriegt, ob ich die Woche mir vielleicht freinehmen könnte, um mitzutrainieren. Weil, glaube ich, ich glaube, Malic gesperrt war, bilde ich mir jetzt ein. Und dann habe ich die Woche frei bekommen, habe mittrainiert. Aber ich dachte jetzt auch nicht, dass die mich im entscheidenden Spiel gegen einen Abstieg dann spielen lassen. Und dann haben wir aber Fünferkette gespielt und ich habe das Spiel 90 Minuten durchgespielt. Wir haben Altach geschlagen. Und am Heimweg hat mir der Presse gesagt, dass ich nächstes Jahr im Profikader bin.
Ja, der Presse war damals Martin Bucher, Trainer, dann wie gesagt Ivica Vasic. Dann gab es den Aufstieg in die Bundesliga. Da wurden dann auch noch Karim Onisivo zum Beispiel geholt. Michael Perler, kann ich mich erinnern, ein Chano vom SK St. Pölten, damals immer im Cup-Finale gegen die Salzburger verloren, aber trotzdem toller Spieler gewesen. Inwiefern sind Sie Ivica Vasic, natürlich sind Sie ihm dankbar, aber inwiefern war er vielleicht so der prägendste Trainer, was natürlich Ihre weitere Karriere betrifft, dann zum Profi geworden?
Ja, der prägendste Trainer war, weil er der Erste war, der mir eine Chance gegeben hat. Und ab dann, denke ich, habe ich mich nie wieder rausspielen lassen, habe konstant meine Leistungen gebracht und viele schöne Jahre verbringen können jetzt in der Bundesliga. Es war sehr erfolgreich, dann gleich das erste Jahr im Aufstieg war ein mega geiles Jahr. Und ab dann, ja, habe ich eigentlich viele schöne Jahre verbringen dürfen in der Bundesliga bis jetzt.
Ja, brauchen wir leider nicht sprechen, wie es dann zu Ende gegangen ist. Ist ja bekannt, da gab es dann den Bankcrash der Kommerzialbank. Rein theoretisch, also Sie haben jetzt noch bis 2025 Vertrag bei Austria Klagenfurt. Weiß nicht, ob es schon Gespräche gegeben hat von den Vereinsverantwortlichen, was eine vorzeitige Verlängerung betrifft. Hat es schon? War das der Fall?
Hat es noch nicht, nein.
Hat es noch nicht gegeben. Gut, abgesehen davon, Sie wollen natürlich noch so lange wie möglich auf allerhöchstem Niveau spielen, vor allem was Österreich betrifft. Aber rein theoretisch haben Sie natürlich mitbekommen, der SV Mattersburg hat sich neu aufgestellt. Mattersburger SV 2020 spielt seit dieser Saison in der Burgenlandliga, sprich der vierthöchsten Leistungsstufe Österreichs. Ein aller Sölle ist dort noch tätig. Können Sie sich vorstellen, dort irgendwann hin zurückzukehren?
Das glaube ich eigentlich nicht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Nein, eben super, super geil, dass sie unten wieder neu aufgestellt haben, dass sie da den Weg da jetzt, den sie machen, soweit super. Jetzt sind es Landesliga wieder. Ich glaube, sie haben wieder schlagkräftige Truppe. Aber ich bin jetzt auch kein gebürtiger Mattersburger, dass ich mir jetzt denke, ich muss da am Ende wieder meine Karriere ausklingen lassen. Ich denke, ich werde noch solange es geht auf hohem Niveau spielen und dann meine Schuhe an den Nagel hängen irgendwann.
Ja, Josef Kübauer ist der Trainer, Alois Höller, wie gesagt, 35 Jahre alt, spielt dort noch immer. Alfred, den Alois, den kennst du noch sehr gut. Der hat nämlich unter deinen Fittichen schon gespielt.
Ja? Ich kenne ihn sehr, sehr gut, weil ich auch danach den Kontakt erhalten habe und wir haben uns sehr oft und regelmäßig getroffen und haben uns ausgetauscht über viele Dinge. Der Alois ist ein super Typ.
Ja, ich denke, Martin, dem ist nichts hinzuzufügen. Und wir wünschen natürlich dem Mattersburg SV 2020, dass es weiterhin aufwärts geht, auch was die Ligen betrifft. SV Mattersburg war schon eine ganz eigene Geschichte in der österreichischen Bundesliga.
Definitiv, ja.
Martin, siehst du das auch so?
Ich verstehe natürlich, dass du als Burgenländer jetzt da ein bisschen in Reminiszenzen schwelgst und hoffst, dass bald wieder ein burgenländischer Club in der Bundesliga ist.
Ja.
Aber dauert man noch ein bisschen.
Ja, ist egal, woher der kommt, aber Burgenland.
Es ist leider zu Ende gegangen, so wie es niemand erwarten durfte. Und das hat ja einige auch ziemlich rausgerissen, zum Beispiel den Alois Höller, der Thorsten Mara hat es besser erwischt, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn er den Umweg gemacht hat, wieder über die zweite Liga. Aber ich sage nur, also es war ja für manche dann auch ein wirklicher Nackenschlag, auch in ihrer Karriere. Also insofern war es schon bitter, für andere war es natürlich etwas einfacher, auch noch einmal irgendwo anzudocken. Aber war ein jahrelang ein fixer Bestandteil der Bundesliga und war auch internationaler Vertreter Österreichs sogar.
Stimmt. Wir vergessen es mal schnell. Genau. Natürlich nicht schön, wie das zu Ende gegangen ist, aber für Sie, Thorsten, gab es dann den Wechsel von Burgenland zu Austria Klagenfurt. Reden wir jetzt gleich über das Sportliche von Bundesligisten gegen den SK Rapid. Wurde dann in Unterzahl der erste Punkt in dieser Bundesliga-Saison erkämpft, errungen. Im Sommer haben ja einige Leistungsträger und vor allem auch Führungsspieler den Verein verlassen. Nikolaus Wimmer habe ich schon erwähnt, Andy Irving und Sinan Kavainer sind ebenfalls weg. Wie sehr schmerzen diese Abgänge? Wie gut sehen Sie den Kader der Klagenfurter aktuell aufgestellt?
Ja, ich glaube, man darf auch die anderen Spieler, die den Club verlassen haben, nicht vergessen, weil ich glaube, wir haben 7 Stammspieler abgeben und da Menzel, Schumacher, Benatelli waren alles fixe Größen, Besuschkow dann als Leihspieler. Von dem her, wir haben unglaubliche Qualität verloren im Sommer, keine Frage. Wir haben uns deutlich verjüngt. Wir haben viel Talent dazu bekommen. Aber die Jungs müssen sich halt erst beweisen, die müssen sich erst an Bundesliga-Fußball gewöhnen, dass wir nicht diese abgebrühte Mannschaft waren, die wir letztes Jahr waren, ist, glaube ich, klar. Die Zeit muss man uns auch geben. Wir werden noch ein bisschen brauchen, denke ich, um unseren Leistungshöhepunkt zu erreichen, aber ich habe trotzdem vollstes Vertrauen in den Kader, den wir haben.
Alfred, haben wir jetzt gehört, haben wirklich viele Leistungsträger den Verein verlassen. Wer kann bei den Klagenfurtern der nächste, ich sage es jetzt einfach, Kavainer, Irving oder wie immer werden?
Ja, da muss der Peter Barkholt jetzt einmal arbeiten mit diesem Team. Und ich weiß, und der Thorsten wird das bestätigen, der Peter legt einmal zunächst wirklich großen Wert auf eine Fitness. Und da ist die Frage, inwieweit dann diese neuen Zugänge, die vor allem auch junge Spieler sind, einmal adaptieren, diese Fitness. Weil man muss schon sagen, das Training, das der Peter macht, ist super toll. Du bist am Ende so fit, dass du praktisch gegen jedes Team in der Liga bestehen kannst. Aber wenn du aus der vierten Liga aus Deutschland kommst, von Viktoria Berlin zum Beispiel, glaube ich nicht, dass die dort so ein intensives Trainingsprozess vorfinden oder vorgefunden haben, wie es jetzt in Klagenfurt ist. Daher, man muss jetzt einmal abwarten, wie die Spieler adaptieren an die neuen Herangehensweise des Trainers, an die Forderung, die vor allem im körperlichen Bereich liegt, aber auch in der Etablierung der Spielidee von Peter Barkholt, und die ist natürlich auch fordernd für diesen neuen Spieler. Daher lassen wir mal, sagen wir mal, 9 Spiele oder von 12, 11 Spiele, also einen Durchgang vorbeigehen, und dann können wir schauen, wer da sich am allermeisten herauslaviert aus diesem ganzen Kader als zukünftiger großer Spieler.
Ja, Thorsten, Sie sind ja jetzt schon eine Zeit lang bei Austria Klagenfurt, damals der Wechsel eben 2020 im Sommer. Ein halbes Jahr später kam dann Peter Barkholt. Ist es so, dass sich die Spieler, da die neu kommen, sich noch auf die Gegebenheiten, auf die Trainingshärte umstellen müssen? Oder hat das Alfred jetzt ein wenig, wie soll ich sagen, überbewertet?
Ich weiß nicht, welche Trainer die Jungs davor gehabt haben, von dem her ist das schwer zum Einschätzen für mich.
Felix Magath.
Ja, ich denke, es ist kein Geheimnis, dass das vielleicht noch so als bisschen diese alte Schule bezeichnet wird, wie der Trainer, dass da umgeht mit uns im Training. Und ja, viele Jungs denke ich schon, dass sie sich an das gewöhnen müssen. Ja, hat bis jetzt jeder geschafft, und ich bin da selbstbewusst, dass die anderen das auch hinkriegen werden.
Also ist noch keiner umgefallen. Aber Martin, jetzt haben wir schon gehört, wer da alle den Verein verlassen hat. Was müssen die Ansprüche der Klagenfurter in dieser Saison sein? Wir dürfen ja nicht vergessen, Peter Barkholt hat es mit seiner Mannschaft tatsächlich 3-mal in Folge seit dem Aufstieg in die Bundesliga in die Meistergruppe geschafft. Das ist ja unfassbar gut. Was müssen dann die Ansprüche in dieser Saison sein?
Dann war es 3-mal oder war es nur 2-mal?
3-mal war es.
3-mal. Wirklich?
Martin, was ist heute los mit dir?
Also im ersten Jahr, Im ersten Jahr haben wir gedacht, das ist...
Das heißt.
Aber wir haben jetzt schon 2024. Ja, ich würde sagen, das Thema kann jetzt nicht sein, die Meistergruppe. Das Thema ist Klassenerhalt. Wenn es nach 22 Runden geschafft ist, ist es natürlich super, aber es ist nicht selbstverständlich, dass man immer solche Abgänge ersetzen kann und immer dann, sage ich einmal, noch einmal was zulegt, weil letztes Jahr war das ja noch einmal auch eine Steigerung in verschiedener Hinsicht, sowohl offensiv als auch defensiv, sage ich jetzt einmal aus dem Mittelfeld heraus. Die Verteidigung, die Innenverteidigung ist ja gleich geblieben. Zumindest in den beiden letzten Jahren war das eben dann so, dass das eben auch sehr erfolgreich war und deswegen halte ich das für heuer für sehr schwierig. Ich glaube auch, dass es heuer das Niveau von vielen Teams sehr ähnlich ist und dass es dadurch auch ein Kampf um den Klassenhalt insgesamt spannender wird. Also ich glaube, dass das auch für viele Vereine alles möglich ist. Gerade jetzt im Herbst, sowohl Blick Richtung Top 6, aber dann eben auch in der Quali-Gruppe vielleicht sogar ganz nach unten durchgereicht zu werden. Also wir haben keinen Lustenau dabei, wo das von vornherein schon so gut wie klar ist, auch wenn dann durch die Punkteteilung immer noch einmal gewisse kleine Chance noch vorhanden ist. Insofern würde ich sagen, Klagenfurt, und das wissen die Beteiligten ohnehin. Es ist gut beraten, da jetzt Punkte zu sammeln und zu schauen, dass die Konkurrenz Teil hinter Klagenfurt ist und nicht alle vorn.
Ja, Thorsten, ist das so, auf Seiten von Peter Parkholt, dass das auch dieses Jahr ganz klar so kommuniziert wird? Also Leute, es wird nur den Kampf gegen den Abstieg geben. Ist das etwas, was er auch immer wieder den Spielern bewusst macht, beziehungsweise wissen das die Spieler nicht ohnehin selber oder wie ist da die Stimmung innerhalb der Mannschaft? Das dürfen Sie uns da verraten.
Ja, der BHM ist Ziel ausgegeben, ganz klar in Klassenerhalb. Ich denke, nach dem Umbruch, den wir gehabt haben, wäre alles andere nicht der Realität entsprechend. Und ja, natürlich ist das jedem bewusst, aber wir wissen auch, wie wir jetzt gesehen haben, zumindest haben wir jetzt mal gezeigt, dass wir gegen eine sehr gute Rapid-Mannschaft lange in Unterzahl kein Tor bekommen können. Das werden wir brauchen, jedes Spiel. Und dann wissen wir auch, dass wir mit dem Ball noch deutlich Luft nach oben haben, wo wir sich noch deutlich verbessern müssen. Aber wie gesagt, das klare Ziel ist mal der Klassenerhalt.
Ja, und jetzt habe ich schon angesprochen, Nicolas Wimmer war jahrelang an Ihrer Seite in der Innenverteidigung. Sie haben schon gesagt, Sie haben mit ihm geschrieben. Der eine oder andere Fan fragt sich ja dann doch, ob Sie ihm böse sind, weil er den Verein verlassen hat und dann gerade zum Kärntner, Konkurrenten gewechselt ist. Sind Sie ihm dahingehend böse, dass er jetzt für den WRC kickt? Oder haben Sie ihm gesagt, hat es jetzt unbedingt der WRC sein müssen? So hättest du ja auch woanders hinwechseln können.
Es war überraschend. Weil, er hat dann schon eigentlich kommuniziert, er wird gern nochmal was anderes machen, er wird gern den Sprung ins Ausland wagen. Dass es dann der WRC geworden ist, war überraschend, keine Frage, aber bin viel zu lange im Geschäft dabei, um da irgendwem böse zu sein. Es ist auch ein Job, den wir ausüben und ja, da wird dann oft das bestbezahlte Angebot angenommen.
Ja, was ehrlicherweise muss ich sagen, was mich ein bisschen wundert, oder vielleicht können Sie ja jetzt das Gegenteil sagen. Bei Ihnen hat sich niemand gemeldet, beziehungsweise bei Ihrem Manager. Ich weiß schon, Sie sind 34 Jahre alt. Das ist bei vielen Vereinen der Jugendwahn, meine ich jetzt gar nicht despektierlich oder böse, ausgebrochen. Aber solide Leistungen durchgängig über Jahre hinweg in der Bundesliga. War da kein Verein interessiert an Ihnen?
Ich habe ja auch noch Vertrag und ich denke, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, wie ich schon gesagt. Also nein, ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwelche Interessenten gegeben hat.
Alfred, deine Einschätzung zu den Leistungen von Thorsten Jaretz über die vergangenen Jahre hinweg. SV Mattersburg haben wir schon gesprochen, aber auch was Austria Klagenfurt betrifft. Das war ja wirklich unglaublich, was da die Kärntner abgeliefert haben und sich immer wieder für die Meistergruppe qualifizieren konnten. Wie groß war der Anteil von Thorsten Marer daran?
Enorm, möchte ich sagen. Und zwar im Verbund mit seinem Kollegen Wimmer über die Jahre hinweg haben sie wirklich defensiv, vor allem im Zentrum, sehr viel kontrolliert. Und wir dürfen eines nicht vergessen, das vergisst man vielleicht oft, aber die heroischste Leistung in diesen 3 Jahren war für mich, dass man gegen Red Bull Salzburg im Rückstand gelegen ist zu Hause und dann das Spiel gedreht hat und gewonnen hat. Das sagt mir, mit diesen 3 Punkten wäre vielleicht doch Salzburg Meister geworden. Das heißt, Klagenfurt war unter Peter Parkholt dermaßen stark, dass man sogar in das Meisterrennen direkt eingreifen konnte. Mit der eigenen Stärke wohlgemerkt. Und der Thorsten, noch einmal, jetzt ist er 34, gemeinsam mit Wernitznik, der auch im selben Bereich ist, der ist auch 34. Dann gibt es noch Getzos, der 32 ist. Also da gibt es schon einige Routiniers im Team.
Zweiter Knaller.
Knaller, ja, dann nehme ich auch noch Zvetko dazu, aufgrund seiner Erfahrung und so weiter. Es gibt also wirklich einige sehr, sehr gute Routiniers, das möchte ich schon sagen. Da gehört sicher der Thorsten dazu. auch als Kapitän, die die Jungen jetzt auch führen müssen und werden, ja, damit sie dann in diesem Gesamtkontext ihr Leistungsmaximum ausschöpfen können. Und ich glaube, so wie man heute sieht, Junge brauchen wirklich auch oft eine leitende Hand. Und da ist es gut, dass man eben solche Spieler wie den Thorsten in den eigenen Reihen hat.
Ich wollte noch ergänzen, und letzte Saison hat ja Klagenfurt beinahe auch am letzten Spieltag noch in die Meisterschaft untergegriffen, geht der Ball nicht an die Stange, sondern ins Tor, steht es 1-1 in Graz, 10 Minuten vor Schluss, und dann weiß ich nicht, ob Sturm noch ein Tor schießt. Also Klagenfurt war mittendrin, statt nur dabei, das ist zum einen, zum anderen, was den Torfahrer betrifft. Ja, er wird natürlich im kommenden Jänner oder Februar, glaube ich, 35, das heißt...
Im Jänner, ja.
Ja, das ist natürlich ein fortgeschrittenes Alter, könnte man jetzt sagen. Andererseits, wenn ich Pepe sehe, mit 41 in der Champions League.
Der hat jetzt aber seine Karriere beendet.
Ja, jetzt, aber mit 41. Aber
das stimmt.
Die besten Jahre vor sich, die Champions League-Jahre kommen erst. Aber was ihn natürlich spricht, ist, er kennt die Liga, hat über 300 Pflichtspiele bei Mattersburg und Klagenfurt absolviert. Also er kennt nicht nur die Liga, sondern er hat auch, jeder weiß, was man an Thorsten Mara hat. Er hat die Erfahrung, er ist, korrigiere mich, du hast praktisch nie verletzt gewesen in den letzten 10, 15 Jahren. Also ein paar Kleinigkeiten hat man immer.
Ja, genau, waren nur ein paar Kleinigkeiten dabei zum Glück. Also bin größtenteils verschont geblieben.
Genau, also das heißt, das spricht ja
auch... Ich glaube, Holz.
Genau, das spricht ja auch, dass man verlängert oder dass es vielleicht sogar noch einen anderen Club gibt, den haben möchte, was jetzt bei Klagenfurt natürlich die Herausforderung... Und das spricht übrigens auch noch für ihn, solange es den Österreicher Topf in dieser Form gibt, sind natürlich auch viele Vereine interessiert, Österreicher zu haben. Die Jungen kosten ja mittlerweile so viel, weil die abgewählten Vereine wissen, dass die anderen sie brauchen. Und mit Thorsten Mara hat man natürlich einen, der zählt als Österreicher. Also das sind viele Faktoren, die für Thorsten Mara sprechen. Was natürlich das Ganze schwieriger macht, ist, dass teilweise ein gewisser Jugendwahn herrscht bei vielen Vereinen. Und zum Zweiten natürlich, dass möglicherweise Klagenfurt in dieser Saison in einem Art Umbruch auch steckt, ne? Weil es eben vielleicht auch sportlich nicht so läuft und da ist es halt dann vielleicht auch schwieriger zu verlängern. Ich würde mal sagen, würde man in der letzten Saison sein, wo es so gut läuft, dann kann man schnell einmal im Dezember, Jänner sagen, verlängern wir gleich. Ne? Also das ist vielleicht das, was aber das wird sich selbst auch wahrscheinlich schon gedacht haben, auch wenn jetzt August ist, noch nicht Juni 2025.
Da ist ja noch sehr viel Zeit. Also dann kommt nochmal das Christkind, dann kommt der Osterhase und spätestens da, nehme ich an, wird es Gespräche geben, weil wir jetzt schon ein paar Mal das Wort Titelkampf gehört haben. Würde mich auch die Meinung von Thorsten interessieren. Wie sehen Sie so die Chancen im Titelkampf? Steht da für Sie der FC Red Bull Salzburg mit dem neuen Trainer bei Brian Linders ganz oben oder sagen Sie doch der Titelverteidiger Sturm Graz? Rapid mit Möglichkeiten, LASK, wie sieht es da aus? Was ist da Ihre Einschätzung?
Ich habe mich darüber gefreut, dass mal auch wieder wer anderer Meister geworden ist, außer Salzburg. Ich denke, es ist schön für die Liga, dass da mal wieder Spannung im Titelrennen war. Ich glaube aber, dass die Salzburger dieses Jahr wieder ganz klar auf der Eins stehen werden.
Weil?
Weiß ich nicht. Ich glaube, jetzt haben sie gesehen, dass da ein Konkurrent ist, der, wenn es nicht voll ans Limit gehen, der sie ärgern wird. Und jetzt mit dem neuen Trainer und so, ich glaube, dass da genug Motivation da ist, um da allen wieder zu zeigen, dass sie die Nummer 1 in Österreich sein wollen.
Alfred, jetzt hast du eingangs schon erwähnt, gestern hat sich einiges getan in den Niederlanden, im Speziellen in Enschede, da gab es das 3:3 Unentschieden des FC Salzburg, wie es ja international heißt, also im Rückspiel der dritten Runde der Champions League Qualifikation. Jetzt geht es im Playoff der Königsklasse oder zur Königsklasse gegen Dynamo Kiew. Ganz kurz deine Einschätzungen zum gestrigen Spiel. Wir haben schon gesehen, offensiv geht die Post ab, defensiv gibt es aber trotzdem weiterhin das eine oder andere Problem.
Ja, das hast du gut zusammengefasst, was für mich allerdings wesentlich bedeutender ist. Salzburg hat eine unglaubliche Mischung, was zum einen die Sprintfähigkeit betrifft. Da sind Spieler drin, die rennen über das Feld, das hältst du gar nicht aus, so schnell teilweise. Aber auch solche, die mit dem Ball so perdu sind, dass sie einen Heber spielen können, den man normalerweise eigentlich auf diesem Niveau nicht so oft sieht, in den Strafraum hinein, wo dann Kjærgaard das Tor gemacht hat. Ich spreche von Oskar Kloch, also ein fantastischer Fußballspieler. Und ich glaube, diese Mischung wird interessant sein, wobei ich noch eines denke, dass vor allem in der Verteidigung vielleicht, wenn man jetzt den Einzug in die Königsklasse wirklich schaffen sollte, da noch ein Verteidiger kommt, der die Innenverteidigung zusätzlich stabilisiert, weil man hat schon gesehen, Standardsituationen mit zwei Treffern für den Gegner, das ist natürlich schwierig. Also bei hohen Bällen, das sollte man dann vielleicht doch mal in diese Richtung auch nachdenken, einen Spieler zu holen, der Größe besitzt und körperliche Durchsetzungsfähigkeit. Baidu hat ein ganz gutes Spiel gemacht oder auch Pienkowski, aber trotzdem in diesem Bereich könnte man sich noch verstärken.
Ja, Blank ist noch sehr jung, derzeit angeschlagen, im vergangenen Winter vom BVB gekommen, für, glaube ich, ja, etwas mehr als 4 Millionen oder waren es 4 Millionen, wie auch immer. Thorsten, sehen Sie diese Einschätzung von Alfred ähnlich, dass es da noch einen, wie soll ich jetzt sagen, die ganzen Jungen, die dort sind, auch ein Piontkowski, die haben Qualität, aber so einen Spieler, der der Mannschaft sofort weiterhilft, der eben auch ein Führungsspieler ist, würde das den Salzburgern in der Innenverteidigung noch gut tun?
Ich denke, das tut jeder Mannschaft gut und ich denke, dass teile die Meinung da absolut. Ich glaube, wenn sie in die Champions League einziehen, dass da auf jeden Fall noch nachrüsten werden.
Ja, und das wäre ja auch eine Premiere, dass zwei österreichische Vertreter dabei sind in der neuen Champions League. Wie wichtig wäre das für den österreichischen Fußball, aber auch für die Liga in weiterer Folge, Thorsten?
Ja, natürlich super für die Liga. Ich denke, wir haben aber in den letzten Jahren, glaube ich, gezeigt, dass wir eine sehr spannende Liga sind, um sich zu entwickeln und dann den nächsten Schritt in die größeren Ligen zu machen. Und da gehört dann auch das internationale Geschäft dazu, weil das halt die optimale Bühne ist. Von dem her, denke ich, ist die österreichische Bundesliga da auf einem super Weg.
Ja, das wäre wirklich toll, muss man schon sagen. Auf der anderen Seite gibt es auch Bonuspunkte, ist ja mittlerweile neu, ist jetzt ja anders aufgeteilt auch für die 5-Jahres-Wertung. Man könnte uns aber auch anders sehen, Salzburg in der Europa League wird wahrscheinlich vielleicht mehr Punkte machen als in möglicherweise der Champions League, aber das ist jetzt natürlich nur am Rande, weil in Wirklichkeit will natürlich jeder in der Königsklasse mit dabei sein. Ich bin zwar auch der Meinung von Alfred und von Thorsten und wahrscheinlich auch von dir, Otto, dass mehr Erfahrung der Salzburger Mannschaft, gerade auch wenn es darum geht, die Stabilisierung im Team zu erhöhen, damit also mehr Erfahrung ein neuer Spieler gut dann wird. Bin mir aber nicht sicher, ob das die Salzburger Verantwortlichen so sehen, die im Moment, wie man sieht, einerseits sehr viel auch verändert haben, ja auch in ihrer Grundidee her, aber im Prinzip könnte man fast sagen, es ist noch extremer als in den letzten 2-3 Jahren unter Jaisle oder unter Rose, wo man dann ja auch versucht hat, ein bisschen eben den Ausgleich zu finden innerhalb einer Mannschaft, die Balance zu finden. Mich erinnert das jetzt fast an Jesse Marsch. Ja, es ist noch mehr Offensive, noch mehr Pressing, noch mehr Spektakel, könnte man auch sagen, mit dem großen Risiko, dass man natürlich auch in der Restverteidigung dann Fehler macht. Ich weiß nicht, ob, und wenn ich dann höre auch, dass man vor allem weiterhin diesen Weg, und zwar auch unbarmherzig, jung, weitergeht, dann bin ich mir nicht sicher, ob eure Vorschläge auch in Salzburg ankommen.
Ja, darf ich noch was sagen, Otto?
Alfred, immer, wenn es nicht zu lange wird, aber wir haben noch etwas Zeit. Bitte.
Thorsten, du hast vorhin gesprochen davon, dass Österreich eine Ausbildungsliga ist, wo also dann Spieler ins Ausland transferiert werden. Wir haben viele Beispiele dafür. Mittlerweile ist es aber auch umgekehrt. Wir sind auch eine Ausbildungsliga für viele junge Deutsche zum Beispiel. Jetzt von euch bei Viktoria Berlin sind es 3, glaube ich, mit Dehl, mit Kühn und mit May, die jetzt ihre ersten Erfahrungen auf ganz hohem Niveau sammeln dürfen. Kretzig war zum Beispiel auch bei der Wiener Austria. Also es gibt auch große Vereine in Europa, die sagen, ja gut, in Österreich wird gut gearbeitet, lassen wir den Jungen einmal ein Jahr dort spielen und man wird sehen, wie er sich dort weiterentwickelt. Das heißt, es ist nicht nur eine Einbahnstraße nach auswärts, mittlerweile ist es auch eine nach einwärts. Siehst du das ähnlich? Und wie ist das mit deinen 3 Mitspielern jetzt?
Ja, absolut, sehe ich ganz genauso, weil die Plattform ist einfach super und ich denke, man kann da in Ruhe arbeiten, man kann sich entwickeln. Wie gesagt, es wird gut gearbeitet. Für talentierte Spieler, denke ich, ist die österreichische Liga sehr spannend. Da sehen auch größere Vereine und leihen teilweise Spieler aus nach Österreich. Und für die Jungs, die wir jetzt bekommen haben, ich denke, das ist ein richtig guter Schritt für sie. Natürlich müssen sie sich jetzt auf dem Niveau beweisen. Wir jetzt dann doch ein anderes Niveau, als jetzt wahrscheinlich in der 4. Liga in Deutschland herrscht. Von dem her gilt es, den nächsten Schritt zu machen. Aber ich denke, es ist schon sehr, sehr gute Liga, um sich zu entwickeln.
Ja, sei an dieser Stelle auch ein Lovros Wonarek erwähnt, der bei Sturm Graz spielt, ausgeliehen vom FC Bayern. Und zu mir gehört Pippin Leindl, neuer Trainer bei dem FC Red Bull Salzburg. Kein neuer Trainer bei Austria Klagenfurt. Peter Pacholt, der ist seit 3,5 Jahren bei den Klagenfurtern Cheftrainer. Thorsten, als Sie damals gewechselt sind, war er ja noch nicht Cheftrainer. Wie Sie unterschrieben haben bei den Klagenfurtern, haben Sie erwartet, haben Sie sich gedacht, dass so schnell dann der Erfolg eintreten wird und Sie so schnell wieder oder rasch in der Bundesliga spielen dürfen?
Ja, grundsätzlich bin ich natürlich in die zweite Liga gegangen, weil ich das Ziel hatte, dort sofort wieder aufzusteigen. Sie waren ja schon das Jahr davor sehr knapp dran und da war ich auch schon in Gesprächen. Also es wäre auch um einen Wechsel in die Bundesliga gegangen. Nichtsdestotrotz war dann natürlich das klare Ziel Aufstieg. Wir haben dann trotzdem ein bisschen Probleme gehabt, gerade im ersten Halbjahr. Dann hat es eben den Trainerwechsel gegeben. Und ab dann, denke ich, haben wir sehr erfolgreichen und guten Fußball gespielt in Klagenfurt.
Ja, manch einer sagt, Peter Parkholt kam, trainierte und siegte. Dann gab es ja die Relegation gegen den SK in St. Pölten. War beeindruckend, vor allem, was da im Wörthersee-Stadion los war. Ich kann mich erinnern, da waren, glaube ich, Fans noch gar nicht so lange erlaubt und es gab zu Hause dann ein 4:0. Was hat Peter Parkholt dieser Mannschaft sozusagen mitgegeben? Was ist sein Geheimnis, dass das einfach dort so schnell funktioniert hat?
Ja, lustig, das Spiel habe ich nämlich letztens erst in einem Interview benannt als eines der Spiele, das man am meisten im Kopf geblieben ist. Ich glaube, es war das zweite Spiel nach Corona, wo wieder Zuschauer ins Stadion haben dürfen. Wir haben 3000 Zuschauer gehabt im Stadion. Und da war eine Energie im Stadion, wie ich selten zuvor erlebt habe. Und dann halt dann passend auch noch das Ergebnis dazu. Also es war eines der schönsten Fußballspiele, die ich bestreiten habe dürfen.
Ja. Und wenn man Markus Pink damals, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Markus Pink auch dabei, so schließt sich wieder der Kreis, Alfred. Entschuldigung, Thorsten.
Ja, und wenn wir am Trainer zurückkommen, ich denke, er hat uns damals, wir waren ja fußballerisch eine sehr gute Mannschaft für die zweite Liga. Wir haben gewusst, dass wir sehr viel Qualität haben und dass da eigentlich wahrscheinlich zwischen Tirol und uns um einen Aufstieg geht. Er hat uns, glaube ich, einfach gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, dass wir uns auf die Basics, sagt er immer, so schön konzentrieren sollen, gut in den Zweikämpfen sein, viel laufen und Fußball spielen haben wir ja nicht verlernt. Von dem her war das dann, glaube ich, die Mischung, die wir braucht haben.
Martin, wir haben ja schon einige Male hier auch in diesem Forum bzw. in diesem Podcast über Peter Parkholt gesprochen. Du bist jetzt auch schon, du bist schon noch jung, hast dich gut gehalten, kann ich sagen. Inwiefern ist Peter Parkholt auch ruhiger mit der Zeit geworden? Weil wir erinnern uns doch schon an das eine oder andere Interview, was vielleicht ein bisschen emotionaler geführt wurde.
Ja, er ist vielleicht milder geworden im Umgang mit Journalisten im Großen und Ganzen. Aber ob er ruhiger geworden ist, ich erinnere apropos an dieses Spiel gegen Salzburg, das heute schon erwähnt wurde, im Frühjahr 2024 in der Meistergruppe, wo er ja auch auf Tuchfühlung mit unserem Kameramann gegangen ist. Also er geht natürlich schon auch noch in den Saft. Ich finde, Emotionen können auch dazu. Es war jetzt auch zum Beispiel bei dem Spiel gegen Rapid, das ja für ihn immer auch ein besonderes Spiel ist mit dem Ausschluss beim Thorsten Mara. Da hat er natürlich auch emotional reagiert, hat er, glaube ich, auch die gelbe Karte dann erhalten. Also es ist insgesamt, finde ich, das passt auch. Was bei ihm sicherlich der Unterschied ist, er schafft es jetzt auch, vielleicht einmal ein Auge zuzudrücken und sich einmal kurz zu sammeln, bevor er vielleicht gleich auszuckt. Das finde ich auch, das ist aber ein normaler Prozess, den jeder hat. Ansonsten verfolge ihn jetzt als Spieler zunächst und jetzt als Trainer die letzten 25, 30 Jahre. Also er ist, wie er ist. Und ich glaube, auch das zeichnet ihn ja aus, dass er in einem Großen und Ganzen authentisch ist. Und nur deswegen wird er auch akzeptiert von den Spielern. Weil das ist ja heutzutage auch nicht so einfach. Das sagt er ja auch. Auch er musste sich anpassen. 9.30 Uhr trainieren, das will ja nicht jeder Spieler kapieren oder akzeptieren. Das ist ja, zu seiner Zeit war das Gesetz, was der Trainer gesagt hat, jetzt muss er da auch ein bisschen flexibler sein, was ich so höre, oder Thorsten? Da muss man manchmal auch.
Ja, wir haben da vor allem einen Griechen in der Mannschaft, der wird gerne um 30 aufstehen, von dem her.
Ich glaube, es handelt sich um Cosmas Getzos, aber das ist jetzt nur meine Idee. Ich möchte da jetzt nichts dem Spiel unterstellen, aber natürlich schöne Grüße auch an Peter Parkholt, falls er zuhört. Ist es genau auch diese Authentizität? Ich habe gewusst, ich werde mich ein wenig verarschen mit diesem Wort. Thorsten, was Peter Parkholt auszeichnet, wie gesagt, Sie arbeiten jetzt doch schon ein paar Jahre unter ihm, milder geworden Journalisten gegenüber, milder auch seinen Spielern gegenüber geworden? Fragezeichen.
Milder würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, er lernt natürlich auch dazu. Er weiß, dass man mit unterschiedlichen Generationen unterschiedlich umgehen muss. Und da sind einfach jetzt ein paar Generationen dazwischen, wenn man unsere Jüngsten hernimmt. Von dem her, ja, auch ein Peter Backhold lernt, denke ich, jedes Jahr dazu und kriegt dann nimmt dann einen anderen Zugang zu unterschiedlichen Spielern. Und genauso, denke ich, hat er da dazugelernt, dass er vielleicht nicht immer ganz ungefiltert sich vor die Kamera stellt. Von dem her.
Ja, ja und Alfred, ein Peter Parkholz tut der österreichischen Bundesliga und auch den Zuseherinnen und Zusehern gut. Vertrittst du auch diese Meinung?
Ich bin natürlich dieser Auffassung, möchte aber schon deponieren, dass wir nicht jetzt nur die Verhaltensweisen von Peter jetzt unter die Lupe nehmen, wie er sich vor der Kamera gibt oder beim Coaching und so weiter. Natürlich gehört dazu diese Art und Weise, aber die wichtigere Sache ist das, dass er den Fußball von Grund auf versteht und so auch das Training durchführt und zwar nicht nur im körperlichen Bereich, dass man mich nicht falsch versteht, sondern das Team spielt ja auch Fußball. Das heißt, es ist ja nicht nur eine Rennerei und eine körperliche Sache, die Klagenfurt macht. Da könnte man auch dann Windhunde statt der Spieler hinstellen, sondern es wird auch Fußball gespielt und zwar auch sehr ansehnlichen. Und deshalb hat man ja dreimal die Meistergruppe erreicht. Das heißt, das Gesamtpaket Peter Backhold ist einfach toll.
Ja, das möchte ich nur ergänzen. Da hat der Alfred völlig recht, aber das ist ja unbestritten. Er hat ja bei Rapid noch seinen größten Erfolg als Trainer vielleicht auch zu zeigen, oder auch bei den 60ern davor in der deutschen Bundesliga, hat er immer wieder gezeigt, dass er ein kompletter Trainer ist. Also über das brauchen wir jetzt überhaupt
nicht. Ja, das haben wir auch nie in Frage gestellt.
Spielen können. Und er ist für mich ja auch der Beleg dafür, und ich glaube, er hat ja auch schwierigere Zeiten als Trainer gehabt, gerade so vor 10 Jahren und so, nach der Rapid- und Leipzig-Zeit. Er ist ja auch der Beleg dafür, dass er erstens einmal ein Stehaufmännchen ist und dass sich eigentlich alles wiederholt. Denn er zeigt ja eigentlich, dass Dinge, die er unter Habrick schon gesehen und gelernt hat, oder unter Lorand, dass die Dinge, die er jetzt auch, sage ich jetzt einmal, anwendet, dass vieles halt jetzt einen anderen Namen, ein anderes Marschall hat, aber nur weil es jetzt Pressing heißt, heißt nicht, dass man nicht vor 40 Jahren attackiert hat. Da hat es halt Vorchecking geheißen. So, aber
bravo. Da hat es halt noch keine Laptops gegeben, Martin. Laptop-Trainer.
Es ist vieles, wiederholt sich, das macht er und er ist, wenn er auch, wenn der Thorsten sagt, ja, muss sich da auch aufgrund der verschiedenen oder Generationen, weil er jetzt quasi Enkelkinder trainiert, muss er natürlich sehr weiterentwickeln. Das zeichnet ihn dann auch aus, wenn er dann vielleicht das auch versteht, andere Methoden, nämlich jüngere denkende Methoden anzuwenden, ohne dabei seinen Weg zu verlieren, nämlich dass der Fußball und so wie er ihn sieht und so wie er ihn über Jahrzehnte auch sieht, dass er trotzdem so stattfindet.
Ja, und der nächste Weg von Austria Klagenfurt in der Bundesliga geht über Sturm Graz. Thorsten, wir haben es bereits erwähnt, am Samstag gibt es das Heimspiel. Sie werden fehlen, sind für ein Spiel gesperrt worden. Wie hart wird diese Aufgabe, Sturm Graz? Der Doublesieger ist zu Gast.
Ja, sehr schwere Aufgabe natürlich. Der amtierende Meister und Cupsieger kommt zu uns ins Stadion. Aber ich denke, er ist ein geiles Spiel für uns. Wir haben eine Mannschaft zu Gast, die international spielt, ein absoluter Gradmesser. Gerade für die Jungs, die neu sind, denke ich, ist super spannend. Und ja, wir werden natürlich als Außenseiter in das Spiel gehen, aber wir haben es gegen Rapid auch schon gezeigt, glaube ich. Da waren wir auch nicht Favorit und haben einen Punkt mitnehmen können. Und genauso werden wir es auch gegen die Grazer angehen.
Ja, und ich nehme stark an, ist natürlich auch im Training jetzt zu spüren, das Selbstvertrauen, dieser Punkt gegen den SK Rapid hat der Mannschaft sicherlich Auftrieb gegeben, hat geholfen, den ersten Zähler in dieser Saison zu holen und sozusagen anzukommen, oder?
Auf jeden Fall, ja. Ich denke, das erste Spiel war schon ein Dämpfer für die meisten. Und jetzt haben wir auch, dass die Jungs gesehen haben, wenn wir alles reinlegen, dann kann man auch mit einem Mann weniger einen Punkt gegen Rapid holen. Und ich denke schon, dass uns das gut dann hat.
Alfred, ergebnistechnisch, wie schon oft, frage ich dich gar nicht. Da wirst du dann am Freitag, glaube ich, deinen Tipp abgeben. Was für ein Spiel erwartest du dir aus der Klagenfurt gegen Sturm Graz?
So eines, was jetzt schon skizziert wurde, dass Sturm immer mehr in Richtung auch Champions League sich der Form nähern möchte. Also das heißt, von Runde zu Runde sich zu steigern. Und diese Steigerung wird zum einen betreffen das Fundamentalpressing, das eben die Grazer auch spielen phasenweise, und selber dann im Ballbesitz Lösungen zu finden, die eben zu Torerfolgen führen. Daher, ich glaube, für Klagenfurt wird es vor allem auf eine stabile Defensive drauf ankommen. Mich würde interessieren, wer deine Position einnehmen wird, Thorsten. Weil das ist im zentralen Bereich eigentlich die wichtigste in dem Zusammenhang. Wer wird da spielen?
Ja, ich denke, da wird der Getzos dann statt mir spielen. Also, außer wir haben irgendwie eine Idee vom Trainer, dass wir das System ändern oder so. Aber
oder Alfred, du hast eine Idee, dann teile sie jetzt bitte mit. Oder
ich würde in das Abwehrzentrum Zvetko einsetzen.
Ah, der fällt dann aber wieder im Mittelfeld. Und es gibt ja auch Robac und Serenci, die hinten spielen.
Ja, eine Fünferkette mit Getzos, rechter Innenverteidiger, link zentraler Mittelverteidiger Zvetko und ja, der Rest Kühn, glaube ich, oder wer ist der linke Verteidiger?
Serenci. Links ist Kühn, ja.
Und, ja.
Also Beton anrühren, Alfred.
Natürlich, Beton anrühren. Und zwar so, dass nicht mehr der Beton da ist, weil zum Spiel der Klagenfurt da hat über die Jahre hinweg natürlich das gute Defensivverhalten gehört, aber natürlich in der Umschaltsituation waren sie oft phänomenal gut. Ja? Also das kann durchaus auch wieder der Fall sein, weil man hat auch vorne, glaube ich, mit Toschewski, heißt er, wieder einen schnellen Spieler in den Reihen. Vielleicht kommt Soto auch wieder mal dazu, seine Schnelligkeit beweisen zu können. Also die Konter, auf die muss Sturm durchaus aufpassen.
Ja, so ist es. Und wir sind natürlich gespannt, wie dieses Spiel dann ausgehen wird. Noch zum Abschluss des heutigen Podcasts habe ich schon gesagt, der Vertrag von Thorsten Mahrer läuft bei Austria Klagenfurt noch bis Sommer 2025. Sie können sich schon vorstellen, in Kärnten zu bleiben und zu verlängern.
Ich kann mir viel vorstellen, ja, auch da zu bleiben. Ich bin mit meiner Freundin und mit meinem Hund in Klagenfurt jetzt seit 2020. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl. Wir genießen die Natur, wir genießen den See im Sommer. Von dem her, ja, schließe ich das auf keinen Fall aus.
Ist auch sehr schön dort und wir hoffen natürlich, dass Sie noch lange im Profifußball mit dabei sind. Und Sie haben es gesagt, Sie haben den Bachelor in Wirtschaftsberatung abgeschlossen. Gratulation natürlich dafür. Und wenn Sie einmal als Aktiver aufhören, wie gesagt, wir hoffen, Sie sind noch lange aktiv, möchten Sie trotzdem eventuell dann im Fußball tätig bleiben oder sagen Sie, das interessiert mich gar nicht und ich wechsle in den Wirtschaftssektor?
Ich will auch da in keine Richtung irgendwas ausschließen. Es gibt ja auch wunderschöne Jobs, die beides verbinden. Von dem her, lasse ich mal da alles offen.
Wohldurchdachte Antwort, Martin, oder?
Ja, natürlich. Aber ich kann mir auch vorstellen, er wirkt ja so aufgeräumt, nicht nur auf,
absolut,
sondern auch des Spielfeldes. Also ist er wahrscheinlich auch in der Lage, nachdem er weiß, wie der Fußball läuft, ihn auch vielleicht von der Tribüne aus zu beeinflussen. Also nicht als Trainer oder so, sondern vielleicht eben auch in einer anderen Tätigkeit. Ich sage einmal so, sowohl sein aktueller als auch vor allem sein Ex-Verein, denen hätte ein Wirtschaftsgeschäftsführer vielleicht ganz kurz getan.
Ui, soll das jetzt das Schlusswort des heutigen Podcasts sein? Alfred, fällt dir noch was ein? Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen.
Nein, ich wünsche Thorsten Mahrer, dass er seine Ziele weiterhin durchbringen im Fußball, weil er ist ein extrem sympathischer und nicht, wie soll man sagen, ein Spieler, der alles an die große Glocke hängt. Der Martin hat es eh richtig gesagt, aufgeräumt, das kann man auch anders interpretieren. Also ich wünsche ihm wirklich alles Gute, dass er weiterhin im Fußball dabei bleibt, solange es auch sein Körper zulässt.
Ja, dem schließe ich mich voll und ganz an. Vielen und dann bedanke ich mich. Ja, sehr gerne, dann bedanke ich mich recht herzlich bei der heutigen Gesprächsrunde, allen voran natürlich bei Thorsten Mahrer. Danke auch für die offenen Worte, alles Gute an Sie und Ihren Club für die kommenden Aufgaben und wir hoffen, das Thema VAR wird zumindest Sie in Zukunft nicht beschäftigen, wobei eventuell bleibt auch das ein Wunschgedanke. Vielen Dank auf jeden Fall fürs heutige Dabeisein bei unserem Podcast, Thorsten Mahrer.
Sehr gerne, danke.
Ja, genau. Und
es gibt die VAR, die suchen immer wieder Supervisor. Also vielleicht wird das auch was für den
Martin, frech hier zum Abschluss, aber auch dir sei
gedankt. Ich glaube, da halte ich mich raus, lieber.
Okay. Ich glaube, da halten wir uns alle raus. Vielen Dank, Martin und Alfred. Möge der VAR mit in dieser Hinsicht, dass wir Supervisor werden, mit keinem von uns sein. Ich denke, das passt so, Alfred und Martin.
Das passt
ist nicht böse gemeint. Und schön war's mit euch. Vielen Dank an euch beide.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Ja, und damit kommen wir noch zu den Programmhinweisen. Am Wochenende geht es mit der dritten Runde in der Admiral-Bundesliga weiter. Am Samstag bekommt es Austria Klagenfurt um 17 Uhr mit Sturm Graz zu tun. Dazu empfängt der GAK Blau-Weiß Linz. Und um 19:30 gibt es den großen Schlager der Runde. Der LASK trifft auf den FC Red Bull Salzburg. Am Sonntag geht es mit den drei weiteren Begegnungen weiter. Bereits am Freitag gibt es den Auftakt in der Premier League mit dem Spiel Manchester United gegen den FC Fulham. Beginnzeit ist da um 21 Uhr. Und ebenfalls ab Freitag gibt es die erste Runde des DFB-Pokals aus Deutschland auf Sky zu sehen. Ja, machen Sie es sich bei dieser Hitze irgendwo im Kühlen gemütlich. Genießen Sie Spitzenfußball auf Sky. Ich darf mich für heute von Ihnen an dieser Stelle verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen, wenn möglich, hitzefreien Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.